fange jetzt noch einmal an und halte fest, dass wir das erste Mal in diesem Semester eine Arzneistoffsynthese besprechen, und zwar die Synthese des Wirkstoffes Odansetron. Und ganz kurz ein bisschen was zu diesem Wirkstoff. Dieser Wirkstoff ist ein Antiemetikum. Ein Antiemetikum, das heißt, wirkt gegen Übelkeit und Erbrechen. Jetzt kann man sich fragen, wo tritt Übelkeit und Erbrechen auf? Und dieser Wirkstoff wird eingesetzt zur Behandlung von Übelkeit und Erbrechen im Zusammenhang mit der Tumortherapie, immer dann, wenn hochemetogene Wirkstoffe als Zytostatika eingesetzt werden. Das ist eine Riesenbelastung für die betroffenen Patientinnen und Patienten, das Auftreten von Übelkeit und Erbrechen im Zusammenhang mit einer Zytostatika-Therapie. Und um eine Zytostatika-Therapie erfolgreich durchführen zu können, ist es wichtig, antiemetische Therapie zu betreiben. Und das wird gemacht mit Wirkstoffen vom Typ Odansetron. Und wir wollen uns heute mit der Synthese dieses Wirkstoffes auseinandersetzen. Bevor wir allerdings in die Synthese einsteigen, wollen Sie nicht ein bisschen runterkommen? Ja? Näher ran, an den Pulk. Bevor wir uns mit der Synthese auseinandersetzen, wollen wir kurz eine kleine Trainingseinheit machen mit Fragen aus dem ersten Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung. Und das Erste, was wir heute haben, ist eine Frage, die in den Bereich Naturstoffe geht. Es geht um natürliche Fette und Wachse. Und wir haben längst verstanden und wissen das vielleicht auch schon, dass Ester und Wachse eine Gemeinsamkeit haben. Fette und Wachse sind strukturell Estern zuzuordnen. Das heißt, die Gemeinsamkeit ist die Esterstruktur. Und zwar wollen wir festhalten, dass wir bei den Fetten, die auch als Triglyceride bezeichnet werden, als Alkoholkomponente. Welchen mehrwertigen Alkohol haben, Lisa? Glycerol, genau. 1, 2, 3, Propantriol, Glycerol. Und dieser Alkohol ist verästert mit drei Fettsäuren, langkettigen Fettsäuren. Das sind die Fette. Wachse, damit die Situation, dass wir langkettige Alkohole vorliegen haben, die esterartig mit langkettigen Fettsäuren verbunden sind. Und das ist die Gemeinsamkeit. Die Frage ist jetzt, welche Aussagen über natürliche Fette und Wachse treffen zu? Beide stellen Triacylglycerol-Gemische dar. Na, die Aussage ist schon mal nicht richtig, weil Wachse eben, Ester sind langkettiger Fettsäuren mit langkettigen Alkoholen. In beiden liegen höhere Fettsäuren verestert vor, na, das stimmt. Beide enthalten hauptsächlich Fettsäuren mit ungerader Kohlenstoffzahl. Da wissen wir aus der Biosynthese heraus, das haben Sie in der Biologie vielleicht schon gehört, ja, dass hier natürlich geradzahlige Fettsäuren vorliegen. Das heißt also eine gerade Anzahl von Kohlenstoffatomen. Beide liefern beim Kochen mit wässriger Natriumhydroxidlösung Seifen. Das ist richtig, nicht? Das ist wirklich richtig. Das heißt, wir haben die Situation, dass wir in alkalischer Lösung Ester spalten können, irreversibel. Und die Frage ist jetzt, wo kommen die Seifen her? Wer hat da eine Vorstellung? Woher kommen die Seifen? Freunde, wer hat da eine Idee? Wie können wir... Bitte? Wollen Sie sagen? Natriumsalze von Fettsäuren, ja, ganz genau. Und woher kommen die seifenartigen Eigenschaften? Können Sie das ganz kurz beschreiben? Das ist der, wie heißen Sie?
Tim.
Tim, wie erklären wir das? So ist es, ganz genau. Wir senken die Grenzflächenspannung, wir haben die Situation, dass wir amphiphile Moleküle haben, polare Kopfgruppe, ja, und einen lipophilen Schwanz, und damit kommt es zur Absenkung der Oberflächen- bzw. Grenzflächenspannung, ganz genau. Ich kann mich noch gut erinnern, ich sage das an der Stelle immer, dass meine Großmutter, die war Bäuerin, aus Schweinefett Seifen gemacht hat. Ja, die hat noch sozusagen gekocht, ja, Schweinefett mit Natronlauge, und hat daraus Kernseife gemacht. Ja? Und das ist das Prinzip, das Sie hier unter 4 finden. Das heißt, welche Aussage ist jetzt richtig? E. Und zwar 2 und 4, das ist die Antwort E. Jawohl, sehr richtig. Nächste Frage, das ist eine spannende Frage, die gefällt mir sehr gut. Die ist didaktisch auch gut aufgebaut. Und zwar geht es hier um die Darstellung von Carbonsäuren. Welche der folgenden Methoden können ohne Spaltung von Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen zur Herstellung von Carbonsäuren dienen? Und da ist einmal die Frage, kann man durch Oxidation primärer Alkohole Carbonsäuren gewinnen? Was würde passieren, wenn man Ethanol oxidiert? Bitte? Wird zuerst zum Acetaldehyd, aber dann in weiterer Folge kann man ja Carbonsäure draus machen. Das wäre in diesem Fall Essigsäure. Das heißt, es ist ein klassischer Weg, ein grundsätzlich möglicher Weg, aus primären Alkoholen Carbonsäuren zu machen. Oxidation sekundärer Alkohole? Nein, die kann man zwar oxidieren, keine Frage, aber es bleibt stehen, auf welcher Stufe? Ketone, ja, das ist prima, wissen wir. Oxidation von Toluen, ja, welche Carbonsäure kriegen wir da, wenn wir die Seitenkette oxidieren, also die Methylgruppe, Dorothea, Sie sind die, ja? Welche Säure, Dorothea, kriegen wir, wenn wir Toluen oxidieren? Benzoesäure, ganz genau. Seitenkettenoxidation, beispielsweise mit Kaliumpermanganat, funktioniert wunderbar. Können Sie die Methylgruppe des Toluens oxidieren und Sie bekommen dann die Benzoesäure. So, Addition von Grignard-Verbindungen an CO2. Sie erinnern sich, wir haben das beim letzten Mal besprochen. Das präparative Potenzial der metallorganischen Verbindungen ist ja sehr, sehr hoch. Und eine Möglichkeit zur Darstellung von Carbonsäuren besteht eben darin, dass man eben Grignard-Verbindungen mit CO2 umsetzt und auf diese Art und Weise dann Carbonsäuren generiert. Und die Hydrolyse von Nitrilen führt in der Tat auch zu Carbonsäuren. Und das ist ganz typisch, weil Nitrile oftmals mit dem Ziel hergestellt werden, um daraus Carbonsäuren zu generieren. Das heißt, wir haben hier... Welche Antwort ist jetzt die richtige? Oxidation primärer Alkohole, Oxidation von Toluen, Addition von Grignard-Verbindungen, Hydrolyse von Nitrilen, 1, 3, 4 und 5. Das ist dann die Antwort D. Ja, Sie haben es schon geahnt. Ja, so. Und wir haben über Phenolsynthesen beim letzten Mal gesprochen. Und da ist jetzt gleich eine Frage, sozusagen aus dem ersten Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung live. Welches der folgenden Verfahren ist zur Darstellung von Phenol nicht geeignet? Und wenn Sie sich das hier ansehen, dann kann man hier natürlich auch strategisch vorgehen, man muss vielleicht gar nicht alles wissen, aber eines weiß man natürlich ganz genau, dass eine Seitenkettenoxidation von Toluen nicht ein Phenol gibt, sondern eine Carbonsäure. Ja? Das heißt, diese Aussage ist hier, dieses Verfahren ist natürlich nicht geeignet. Weiß jemand noch, wie die Hydrolyse von Chlorbenzen heißt? Welches Verfahren das ist? Es hat einen Namen, Siliziumkontakt bei ungefähr 200 Grad. Das ist das Raschig-Verfahren. Ja, haben wir auch am letzten Mittwoch besprochen, nukleophile Substitution an aromatischen Systemen. Und das, was hier unter 4 aufgeführt ist, ist die Luftoxidation von Isopropylbenzen. Das ist die Hock'sche Phenolsynthese, deren genauen Reaktionsverlauf wir im Wintersemester besprechen, wenn wir dann die Umlagerungen besprechen. Aber merken sollten uns die Namen heute schon, Raschig-Verfahren, Hock'sche Phenolsynthese, wichtiges Verfahren zur Darstellung von Phenol. So, und jetzt noch eine Frage, damit haben wir mehr als sonst gemacht, aber das ist, macht nichts. Welche Aussage über die Eigenschaften von Dimethylsulfoxid trifft nicht zu? DMSO ist ein wichtiges Lösemittel. Ist farblos, das stimmt, ist sowohl mit Benzen als auch mit Wasser mischbar, auch das stimmt, ist ein protisch-polares Lösungsmittel, ist die Einschätzung der Kollegen. Tim, nein. Was ist daran falsch? Protisch ist es nicht, es ist polar, aber nicht protisch, ganz genau. Es solvatisiert gut Kationen, na, das tut es in der Tat, weil es ein polares Lösungsmittel ist und es ist oxidierbar zum Sulfon, es ist ein Sulfoxid und das kann weiter oxidiert werden zum Sulfon, das heißt Schwefel, also mit zwei Sauerstoffen, Sie kennen das. Eigenschaften von Lösemitteln, wichtiger Punkt, insbesondere DMSO. So, und jetzt die Wirkstoffsynthese, ein Lieblingsgebiet von mir. Darstellung von Arzneistoffen, wie kann man sie synthetisch herstellen? Und ich will noch einmal betonen, dass diese Wirkstoffklasse, die wir auch als Cetrone bezeichnen, und da gibt es nicht nur einen Vertreter, sondern da gibt es mehrere Vertreter. Diese Wirkstoffe, die haben große Bedeutung. die sind für mich ethisch unverzichtbar. Antiemetika im Zusammenhang mit einer Zytostatika-Therapie, die hochemetogen ist. Da brauchen Patientinnen und Patienten den Schutz vor Übelkeit und Erbrechen, um eine solche Therapie sozusagen durchstehen zu können. Und diese Wirkstoffe, das sage ich jetzt hier nur ganz kurz, die wirken als Serotonin-Rezeptor-Antagonisten. Und zwar ist das sind das 5-HT3-Antagonisten. Ich schreibe das an die Tafel. Was damit gemeint ist, diese Wirkstoffe haben als Target einen speziellen Serotonin-Rezeptor-Subtyp. 5-HT steht für Serotonin, 5-Hydroxytryptamin. Und dieser Subtyp, dieser 5-HT3-Rezeptor ist ein Ionenkanal. Und der wird durch Cetrone blockiert. Und wenn dieser Ionenkanal blockiert wird, dann haben wir antiemetische Eigenschaften. Und Sie sehen hier die Struktur von diesem Wirkstoff. Und bevor wir jetzt Ausschnitte aus der Synthese besprechen, möchte ich den Tim einmal bitten, dass er sozusagen den Versuch unternimmt, dieses Molekül zu charakterisieren. Was sehen wir alles in diesem Molekül? Wir haben eine Ketogruppe, das ist völlig richtig. Das heißt, wir haben hier als funktionelle Gruppe ein Keton, keine Frage. Wie würden wir diesen zentralen Fünfring bezeichnen, Tim? Ist ein Pyrrol. Wir haben ein Pyrrol. Der zentrale Fünfring ist ein Pyrrol. Wie würden wir diesen Bizyklus bezeichnen, unter Berücksichtigung auch des Benzens? Wer hat eine Idee? Lisa? Na, Carbazol ist das nicht. Carbazol wäre der Trizyklus, bitte? Wer hat eine Idee? Indol, ganz genau. Das heißt, wir haben, also wenn wir nur den Fünfring hier sehen, ist es ein Pyrrol. Wenn wir den Bizyklus sehen, ist es ein Indol. Wenn wir allerdings den Trizyklus berücksichtigen, dann ist es ein Carbazol. Also das sollten wir hier an der Stelle auch festhalten. Tim, was haben wir hier für einen Heterozyklus? Ja, Imidazol, ganz genau. Ja, steht ja eh da, dumme Frage. Ja. Imidazol, ja. Aromatisch, nicht aromatisch? Aromatisch ist also ein Heteroaromat, ein Fünfring-Heteroaromat. Ja, dann hätten wir eigentlich das Molekül schon ganz gut beschrieben, synthetisiert noch nicht. Und wir wollen uns jetzt aber mit der Synthese dieses Moleküls auseinandersetzen. Und ich will hier sozusagen, bevor wir einsteigen, festhalten, dass am Aufbau dieses Arzneistoffes 3 wichtige Namensreaktionen beteiligt sind, die diesen Wirkstoff zugänglich machen. Und da haben wir zunächst einmal eine Mannich-Reaktion, dann haben wir eine Hoffmannsche Eliminierung. Na, das ist ja das, was uns momentan auch bewegt, nicht? Eliminierungsreaktionen, wir haben gehört, was ein Hoffmann-Produkt ist und ein Zaitsev-Produkt. Und wir haben eine Michael-artige Addition. Das werden wir dann kurz auch beleuchten, was damit gemeint ist. Aber jetzt zunächst einmal der Einstieg in die Darstellung des Ondansetrons. Und ich will zunächst einmal Ihr Augenmerk auf dieses Molekül legen und möchte Sie bitten, dass Sie hier festhalten, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt besprechen werden, wie dieses Edukt hergestellt werden kann. Dieses hier links gezeigte Edukt ist nämlich zugänglich über eine Mannich-Reaktion. Im Übrigen war Mannich pharmazeutischer Chemiker hier in Frankfurt. Die höchste Auszeichnung der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft ist die Karl-Mannich-Medaille. Nur damit Sie das auch einmal so ein bisschen auch im geschichtlichen Kontext haben. Und diese Mannich-Reaktion, das sage ich hier ohne die Hintergründe zu beleuchten, diese Mannich-Reaktion verstehen wir auch als Aminoalkylierung einer CH-Acidenkomponente. Aminoalkylierung beispielsweise eines Ketons. Und bei der Durchführung einer Mannich-Reaktion nützt man typischerweise Formaldehyd, das wäre dieser C1-Baustein, den Sie hier sehen. Wir nützen ein sekundäres Amin, das sehen wir hier, sozusagen Das ist jetzt natürlich kein sekundäres Amin mehr, aber zum Aufbau von diesem Edukt, das Sie hier sehen, ist eben ein sekundäres Amin, Dimethylamin, eingesetzt worden. Und wir haben hier natürlich die Ketonstruktur. Aber das zu einem späteren Zeitpunkt. Wir halten nur fest, der Aufbau dieses Moleküls, das wir hier links sehen, ist möglich mit einer Mannich-Reaktion. Und die Mannich-Reaktion, das ist eine Kategorie A-Namensreaktion. Die braucht man, die ist präparativ wichtig. Ja? Die setzen wir oft ein, die hat große Bedeutung. So, was wir hier jetzt machen, und da bitte ich jetzt die Dorothea, kurz zu beschreiben, was hier bei dieser Reaktion passiert. Wenn dieses Edukt zu diesem Produkt umgesetzt wird, was passiert hier? Richtig, wir haben ein tertiäres Amin und das wird umgesetzt mit Methyljodid oder Jodmethan, richtig? Und was ist das für eine Reaktion? Was ist das für ein Reaktionstyp? Welche Eigenschaften hat dieses tertiäre Amin? Unter Berücksichtigung von Nukleophilie und Elektrophilie? Es stellt ein. Er ist ein Nukleophil, ist ein Stickstoffnukleophil, ja? Und wenn wir uns das Methyljodid ansehen und die Bindungsverhältnisse und die Ladungsverhältnisse, Dorothea, wer hat hier eine positive Ladung oder eine negative Ladung? Der zentrale Kohlenstoff ist partiell positiviert und ist damit Angriffspunkt für ein Stickstoffnukleophil und das ist hier in diesem tertiären Amin verborgen sozusagen. Was ist es für eine Reaktion, wenn hier sozusagen das Jod ersetzt wird? Das ist eine SN-Reaktion. Welche? Wir haben Methyljodid. Kann das eine SN1-Reaktion sein oder ist es eher eine SN2-Reaktion? Lisa? Ist es ein SN2? Ein Klassiker. Ja, das ist ein Klassiker, das ist eine SN2-Reaktion, bei der ein tertiäres Amin mit einem Methyljodid umgesetzt wird. Man könnte auch sagen, wir machen eine Quaternisierung eines tertiären Amins über eine SN2-Reaktion. Jedenfalls erhalten wir auf diese Art und Weise ein quartäres Ammoniumsalz und jetzt die Brücke hinüber zu den Eliminierungsreaktionen. Quartäre Ammoniumverbindungen dieses Typs werden oftmals eingesetzt, um daraus oder um Eliminierungsreaktionen sozusagen vorzubereiten. Also, und da schauen wir uns jetzt auch auf der nächsten Abbildung an. Zunächst einmal hier unten in allgemeiner Form die Darstellung einer Hofmann-Eliminierung, quartäre Ammoniumverbindung, ja, wird einer Hofmann-Eliminierung unterzogen. Das erfolgt typischerweise bei höherer Temperatur, so wie hier gezeigt, 150 Grad. Es kommt zur Abspaltung hier von Trimethylamin, gleichzeitig Abspaltung eines Protons und dann entsteht hier ein Alkan, und zwar im Sinne eines Hofmann-Produktes. Und konkret können wir das hier anlegen, auch bei der Darstellung des Ondansetrons. Diese quartäre Ammoniumverbindungen, die wir gerade hergestellt haben, zunächst sozusagen über eine Mannich-Reaktion und dann Methylierung, SN2-Reaktion. Wenn wir hier dann als Reaktionsbedingungen die Reaktionsbedingungen einer Hofmann-Eliminierung wählen, dann kommt es zur Abspaltung hier von Trimethylamin und zur Bildung hier eines Alkens, einer CC-Doppelbindung. So, und jetzt wollen wir noch einmal, dann nehmen wir jetzt noch einmal, wie heißt die Kollegin, die zwischen Dorothea und Tim sitzt? Regine, ich habe es gewusst, aber vergessen. Regine, wenn wir uns dieses Produkt ansehen hier, ja, was ist charakteristisch für dieses Molekül, das wir hier sehen? Wie würden Sie dieses Strukturelement bezeichnen, das von meinem Cursor jetzt umrahmt ist, Regine?
Ja, also der Sauerstoff ist.
Richtig, wir haben nach wie vor eine Ketogruppe, völlig richtig.
Ja, dann haben wir eine
C. Genau, und dann haben wir eine CC-Doppelbindung. Und die besondere Situation ist, dass wir hier etwas haben, was wir als Alpha-Beta-ungesättigte Carbonylverbindung bezeichnen. Das ist eine Alpha-Beta-ungesättigte Carbonylverbindung. Das ist die Alpha-Position, das ist die Beta-Position. Und diese Verbindungen, die über ein solches Strukturelement verfügen, die sind von besonderem Interesse. Alpha-Beta-ungesättigte Carbonylverbindungen. Wir wollen hier festhalten, dass wir hier eine spezielle Situation haben, die jetzt durch die mesomere Grenzstruktur, die ich jetzt entwickle, auch beschrieben werden kann. Und zwar dahingehend, dass wir natürlich verstehen, dass es möglich ist, hier Elektronen so zu verschieben, dass der Carbonylsauerstoff negativiert wird und der Kohlenstoff in der Beta-Position positiviert. So, und die Ausgangssituation, wenn wir diese Alpha-Beta-ungesättigte Carbonylverbindung sehen, ist die, dass natürlich hier dieser Carbonylsauerstoff partiell negativiert ist und dieser Carbonylkohlenstoff partiell positiviert ist. Aber diese mesomere Grenzstruktur ist auch wichtig. So, und jetzt wollen wir festhalten, dass der Angriff eines Nukleophils bei einer Alpha-Beta-ungesättigten Carbonylverbindung im Grundsatz an zwei Stellen möglich ist. Ein Nukleophil kann natürlich hier anbeißen, angreifen, am Carbonylkohlenstoff. Ein Nukleophil kann aber auch bei einer Alpha-Beta-ungesättigten Carbonylverbindung hier an dieser Beta-Position angreifen. Und jetzt schließe ich den Bogen zu einer Namensreaktion, die wir zu einem späteren Zeitpunkt noch ausführlicher besprechen werden. Und das ist die Michael-Addition. Immer dann, wenn ein mesomeriestabilisiertes Kohlenstoffnukleophil, ja, die Betonung ist wichtig, immer dann, wenn ein mesomeriestabilisiertes Kohlenstoffnukleophil in der Beta-Position einer Alpha-Beta-ungesättigten Carbonylverbindung angreift und dort eine neue CC-Bindung knüpft, dann haben wir den Klassiker vor uns, nämlich eine Michael-Addition. Wenn ein anderes Nukleophil angreift, das kein Kohlenstoffnukleophil ist, ein Stickstoffnukleophil beispielsweise, dann sprechen wir von einer Michael-artigen Reaktion. Und wir meinen damit, dass ein Nukleophil in Beta-Position einer Alpha-Beta-ungesättigten Carbonylverbindung angreift und eine neue Bindung macht. Und wenn das ein Stickstoffnukleophil ist, dann ist das natürlich eine CN-Bindung, die neu gebildet wird. Und beim Aufbau von Wirkstoff Ondansetron spielt auch eine Michael-artige Reaktion eine Rolle. Ja, und zwar geht es letztendlich darum, den Heterozyklus, den wir vorhin auch gesehen haben, an diese Alpha-Beta-ungesättigte Carbonylgruppe hier zu addieren. Das heißt, bei der Darstellung von diesem Wirkstoff Ondansetron, der als Antiemetikum eingesetzt wird, werden klassische Namensreaktionen eingesetzt. Eine Mannich-Reaktion wird genutzt und es wird eine Hoffmann-Eliminierung genutzt und eine Michael-artige Reaktion. Und damit ist das ein schönes Beispiel für eine schöne Arzneistoffsynthese. Ich möchte an der Stelle festhalten, meine Damen und Herren, nehmen Sie davon bitte Abstand, dass Sie Synthesen dieser Art sozusagen auswendig lernen. Ja? Also das bringt überhaupt nichts. Es geht eher nur darum, dass man versteht, ja? Wenn man Edukte und Produkte sieht, welche Reaktion wird hier verwendet. Und die Zusammenhänge und Hintergründe sind wichtig, aber nicht das Auswendiglernen von Arzneistoffsynthesen. Gut, damit wollen wir sozusagen die Arzneistoffsynthese verlassen und wir wollen heute auch noch einmal abschließend zum Thema Eliminierungen ein paar grundlegende Dinge noch besprechen und ein wichtiges Anliegen, das auch bei der SN1-Reaktion ein wichtiger Punkt ist, ist das Thema Umlagerungen. Freunde, es ist ein ganz entscheidender Punkt festzuhalten, dass bei E1-Eliminierungen aber auch bei SN1-Reaktionen, und da haben wir eine gemeinsame Wegstrecke, ja, das Thema Umlagerungen ein entscheidender Punkt ist. Und wenn wir uns hier dieses bromierte Alkan ansehen, welches nach Abspaltung vom Bromid dieses sekundäre Kation liefert, dann wollen wir festhalten, dass natürlich letztendlich an dieser Stelle natürlich im Prinzip die Abspaltung eines Protons möglich wäre, aber wir sehr oft die Situation erleben, dass es bevor es zur Abspaltung eines Protons kommt oder bei einer SN1-Reaktion zu einem Angriff des Nukleophils, wir folgende Situation haben, dass es hier unter Wanderung des Wasserstoffs, unter Mitnahme des bindenden Elektronenpaars, damit haben wir hier einen Hydridionentransfer, eine Hydridionenwanderung, zunächst einmal aus dem sekundären Kation ein tertiäres gebildet wird und erst daraus dann sozusagen ein Proton abgespalten wird, um dann die E1-Reaktion zu komplettieren. Das wäre natürlich bei einer E2-Eliminierung nicht möglich, weil da habe ich einen konzertierten Reaktionsverlauf, da geht das in einem Schritt. Aber bei einer Reaktion, die über zwei Schritte verfügt, kann sich sozusagen das noch dazwischen reinschieben, nämlich eine solche Umlagerung. Das ist eine wichtige Sache und erklärt dann auch Produkte, die wir vielleicht gar nicht für möglich gehalten haben, die aber dann letztendlich auch hier entstehen können. Wir haben jetzt heute hohen Besuch bekommen aus höheren Semestern. Ja, Christian ist da, Maria ist da. Freue mich, dass Sie da sind. Ja, wollen Sie mit mir heute noch kurz nach der Vorlesung sprechen? Das finde ich eine gute Sache. Ja, Investment for the future, ganz genau. So, das haben wir besprochen. Und jetzt kommen wir zu einer Sache, die will ich ein bisschen ausführlicher machen. Und wir sehen hier auf der linken Seite ein Molekül, und da frage ich jetzt den Christian, weil er schon da ist. Ja? Christian, wie kann man dieses Molekül charakterisieren? Stellen Sie sich vor, Sie hätten hier Studierende, die überhaupt noch nichts wissen von solchen Verbindungen. Wie würden Sie das beschreiben? Also wir haben ein Zyklohexan, ganz richtig. Ein halogeniertes, ganz genau. Und was bedeuten hier diese Keile und gestrichelten Bindungen? Ganz genau. Wie würden wir das jetzt chemisch sauber zum Ausdruck bringen? Wie sind die angeordnet zueinander, die Methylgruppe und das Halogenatom? Bitte? Die sind trans angeordnet. Ja? Ich will das vielleicht ganz kurz an der Tafel festhalten, die Situation. Ich nehme jetzt zwei Kohlenstoffe raus aus meinem Zyklohexan und halte einmal fest, dass diese Position die axiale Position ist, egal was da jetzt dranhängt. Und das hier ist die äquatoriale Position und das hier ist auch eine axiale Position und das auch eine äquatoriale. Im konkreten Fall halte ich fest, dass wir hier die Situation haben, dass wir eine axiale Anordnung haben vom Brom und eine axiale Anordnung von der Methylgruppe. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, und das ist wichtig an der Stelle festzuhalten, und da frage ich die Maria, Maria, ist das eigentlich die einzige Möglichkeit, um dieses Trans-1-Brom-2-Methylzyklohexan zu beschreiben in Form einer dreidimensionalen Struktur? Oder welche Möglichkeiten gäbe es noch? Hat jemand von Ihnen eine Idee? Wir könnten doch die Konformation sozusagen verändern, und zwar dahingehend, dass wir sagen, okay, wir klappen diesen Zipfel nach oben, ja, und hier das nach unten. Das machen wir jetzt. Dann ändern sich die Verhältnisse dahingehend, dass wir und das ist jetzt der entscheidende Punkt, dass der Bromsubstituent, der hier in axialer Position war, plötzlich in eine äquatoriale Position rückt und der Wasserstoff eine axiale Position einnimmt. Und auf der anderen Seite passiert ja jetzt Folgendes, dass natürlich der Wasserstoff, der hier äquatorial war, der ist jetzt plötzlich in einer axialen Position und die Methylgruppe, die vorhin axial angeordnet war, ist jetzt in einer äquatorialen Position. Und wir können an der Stelle festhalten, dass beide Konformationen möglich sind. Beide sind Sesselkonformationen, aber die bevorzugte Konformation für das Trans-1-Brom-2-Methylzyklohexan ist diese Konformation, und zwar deshalb, weil Brom und die Methylgruppe, und die sind größer als Wasserstoff, in der äquatorialen Position günstiger aufgehoben sind sozusagen, weil da mehr Platz ist. Ja, das heißt, dass Trans-1-Brom-2-Methylzyklohexan liegt in zwei Konformationen vor, wobei diese die bevorzugte Konformation ist. So, jetzt aber der entscheidende Punkt. Wenn wir dieses 1-Brom-2-Methylzyklohexan, das Trans-1-Brom-2-Methylzyklohexan, einer Dehydrohalogenierung unterwerfen, im Sinne einer E2-Eliminierung, dann müssen wir die Frage stellen, a, welches Produkt entsteht und b, wie genau verläuft die Reaktion. Und wir sehen hier oben zunächst einmal die Zusammenfassung, die uns ein klein wenig zu denken geben muss. Zunächst einmal. Und zwar dahingehend, dass wenn wir hier mit Kaliumterzbutylat eine E2-Eliminierung im Sinne einer Dehydrohalogenierung vornehmen, wir eigentlich hätten erwarten können, dass dieses Produkt, von dem aber nichts gebildet wird, eigentlich das Hauptprodukt sein sollte. Und zwar deshalb, weil dieses Produkt sozusagen thermodynamisch stabiler wäre als das Produkt, das hier als Hauptprodukt zu 100% entsteht. Und wenn wir uns hier ansehen, den Substitutionsgrad der CC-Doppelbindung, dann sehen wir hier noch zwei Wasserstoffe, im Gegensatz zu einem Wasserstoff bei diesem Produkt, das aber nur fiktiv entsteht, de facto aber nicht. Und da ist die Frage, warum ist das so? Es muss ja irgendeinen Grund haben. Es muss doch irgendeinen Grund haben, warum von diesem Produkt überhaupt nichts entsteht und 100% von diesem Alkan. Na, das hat, Maria, mit der Base wenig zu tun. Es hat mit was anderem zu tun. Es hat mit der Frage der Anordnung der Abgangsgruppe und des abzuspaltenden Protons zu tun. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben hier stereochemische Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit es zu einer ordnungsgemäßen Dehydrohalogenierung im Sinne einer E2-Eliminierung kommt. Und wir können das jetzt zunächst einmal grob zusammenfassen unter dem Ansatz, dass immer dann, wenn Wasserstoff und Abgangsgruppe antiperiplanar angeordnet sind oder zumindest synperiplanar, eine solche E2-Eliminierung möglich ist. Aber nur dann läuft die Reaktion, sonst nicht. Das ist eine wichtige Aussage. Und das erklärt auch die Produktbildung bei der Dehydrohalogenierung vom Trans-1-Brom-2-Methylzyklohexan. Das ist eine wichtige stereochemische Voraussetzung, dass eine solche Reaktion ablaufen kann. Da bitte ich, diesen Sachverhalt wirklich zu verinnerlichen, weil das ein zentrales Element einer E2-Eliminierung ist. Diese Voraussetzungen spielen bei der E1-Eliminierung keine Rolle. Aber hier bei der E2-Eliminierung ist das absolut notwendig. So, und jetzt, Freunde, wollen wir uns die Sache noch ein bisschen ausführlicher ansehen. Ich komme noch einmal dann zurück, ja, zu der Abbildung. Und zwar möchte ich jetzt einmal darum bitten, dass Sie gemeinsam mit mir dieses Molekül uns ansehen. Letztendlich habe ich das ja schon vorhin auch an die Tafel geschrieben, aber jetzt wollen wir uns das noch einmal genau ansehen. Wir haben das Trans-1-Brom-2-Methylcyclohexan. Und wir verstehen natürlich anhand dieser Situation, dass eine Dehydrohalogenierung, wenn wir jetzt den Blick werfen von C1 in Richtung C2, ja, wir werfen unseren Blick von C1 in Richtung C2, das wäre das hier, ja, das ist C1, wir sehen hier das Brom, ja. Lisa, was symbolisiert dieser Kreis hier? Bitte? Das hintere C-Atom, ja, beziehungsweise die Bindung, und dann sehen wir die Anordnung des Wasserstoffs hier, äquatorial, beziehungsweise die Methylgruppe ist zum Brom axial angeordnet. Aber was sehen wir hier natürlich? Eine Dehydrohalogenierung im Sinne einer antiperiplanaren Anordnung von Abgangsgruppe und Wasserstoff ist hier nicht möglich. Ja? Und das ist auch der Grund, warum hier in die Richtung die CC-Doppelbindung eben nicht entsteht bei der Dehydrohalogenierung. Wenn wir allerdings den Blick richten von C1 nach C6, von C1 nach C6, oder besser gesagt von C6 nach C1, das wäre die Abbildung hier unten, dann haben wir den Wasserstoff hier, der ist axial angeordnet, wir haben das Bromatom auch axial angeordnet, und da sehen wir sehr schön die antiperiplanare Anordnung des Wasserstoffs, der als Proton abgespalten wird, die Abgangsgruppe, und dann verstehen wir, dass dieses Zyklohexen-Derivat gebildet werden kann. Ja, das sind die stereochemischen Voraussetzungen für diese E2-Eliminierung. Und damit gehe ich jetzt zurück und kann jetzt sozusagen noch einmal deutlich machen, warum bei dieser Reaktion, bei dieser Dehydrohalogenierung zu 100% ausschließlich dieses Produkt gebildet wird und von diesem Produkt gar nichts. Und das hat damit zu tun, dass wir die stereochemischen Voraussetzungen erfüllt haben müssen. Abgangsgruppe und Wasserstoff in einer antiperiplanaren oder zumindest synperiplanaren Anordnung. Diese Dinge sind wichtig bei der Darstellung von komplexen Molekülen, insbesondere auch bei Naturstoffen. Und ich möchte Sie bitten, dass Sie diesen Sachverhalt auch verinnerlichen und im Zusammenhang mit den E2-Eliminierungen stets auch im Auge behalten. Ja, so, und jetzt noch eine letzte Abbildung, die sozusagen noch einmal auch deutlich macht, dass wenn wir diese zyklischen Systeme vor uns haben, immer natürlich auch die entsprechenden Konformationen im Auge behalten müssen. Das ist letztlich die stabile Konformation des 1-Broms-2-Methylcyclohexan, bei dem Bromatom und Methylgruppe beide in der äquatorialen Position sind und damit sind hier die Wasserstoffatome an C1 und C2 jeweils in axialer Position. Der entscheidende Punkt ist hier allerdings, dass wir sagen müssen, aus dieser Konformation heraus wäre aber eine Dehydrobromierung, so wie vorhin gezeigt, natürlich nicht möglich, weil wir keine Möglichkeit haben, festzustellen, dass Brom und ein Wasserstoff in antiperiplanarer oder synperiplanarer Anordnung vorliegen. Das ist zwar die stabile Konformation, aber daraus kann keine Dehydrohalogenierung passieren. Ich denke, damit haben wir diesen Sachverhalt sehr schön besprochen. Wir können damit sozusagen jetzt einmal den Deckel zumachen, was Eliminierungsreaktionen betrifft. Das wird uns noch oft begegnen, insbesondere im praktischen Beispiel. Aber wir haben jetzt nach der nukleophilen Substitutionsreaktion am sp3-hybridisierten Kohlenstoff, SN1- und SN2-Reaktion, auch Grundprinzipien der Eliminierungsreaktionen besprochen. Und damit können wir das nächste Kapitel aufmachen. Und das nächste Kapitel werden dann elektrophile Additionsreaktionen. Was wir aber auch machen müssen, und das ist ein wichtiger Punkt, ist die Besprechung weiterer wichtiger Molekülklassen. Und wir werden uns jetzt dann in der Folge zunächst noch einmal mit Ethern auseinandersetzen. Alkohol haben wir besprochen, Ether müssen wir noch einmal kurz ein bisschen beleuchten, um dann auf die Carbonsäuren und deren Derivate einzugehen. Wir wollen an dieser Stelle schließen. Ich möchte Ihnen noch einen schönen Freitag wünschen, der hoffentlich nicht ganz verregnet ist. Und ich möchte Ihnen noch einmal darauf hinweisen, dass wir am nächsten Freitag unser Sommerfest haben, aufgeblüht. Sie haben schon vielleicht auch wahrgenommen, dass Kunst auf den Campus gekommen ist. Haben Sie gesehen? Die Skulpturen, wie gefallen Ihnen die? Naja, also die sind nicht schlecht. Ja? Das ist derselbe Künstler, der die Federn auch gemacht hat. Und wir haben vor allem am nächsten Freitag auch nicht nur den 80. Geburtstag meines Vaters, sondern vor allem auch Night of Science. Und zu dieser Night of Science möchte ich Sie auch ganz herzlich einladen. Vielen Dank.